Eine Hochzeit im besten Londoner Gesellschaftskreis. Ein Tag, an dem alles nach Plan laufen sollte. Doch kurz danach ist die Braut verschwunden. Zurück bleibt ein Mann und ein Fall, der ganz anders verläuft, als man erwartet. Bevor wir starten, noch ein kleiner Reminder. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine kurze Bewertung. Jetzt geht's aber wirklich los. Der adlige Junggeselle.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Nicht jeder Fall, mit dem Holmes und ich uns befassten, begann mit einem Verbrechen. Manche traten beinahe unauffällig an uns heran, mit einer Notiz in der Zeitung, einem falschen Namen oder einem Brief, dessen Höflichkeit mehr verbarg, als sie preisgab. Was ich heute erzähle, führte uns nicht in dunkle Gassen oder verrufene Viertel. Die Geschichte spielte sich dort ab, wo Ansehen gewahrt, Formen eingehalten und Fragen lieber vermieden werden. Und gerade darin lag seine eigentliche Gefahr. Eine Gefahr, die man leicht übersieht. Es war ein ungemütlicher Herbstnachmittag des Jahres 1891 in der Baker Street. Draußen peitschte der Regen gegen die Fenster. Und der Wind fuhr so heftig durch die kahlen Äste der Bäume, als wolle er die Stadt selbst auf die Probe stellen. Holmes war zu einem seiner ausgedehnten Spaziergänge aufgebrochen. Bewegung war für ihn oft der einzige Weg, Gedanken zu ordnen, die im Stillstand keine Ruhe gaben. Ich selbst konnte ihn diesmal nicht begleiten. Meine alte Verletzung hielt mich im Zimmer zurück. Um die Zeit zu überbrücken, schlug ich schließlich die Zeitung auf. Mehr aus Gewohnheit als aus wirklichem Interesse. Doch meine Gedanken wanderten bald ab. Zu gut kannte ich diese trügerische Ruhe in der Baker Street. Noch ehe ich diesen Gedanken ganz zu Ende gedacht hatte, hörte ich Schritte auf der Treppe. Einen Moment später stand Holmes im Zimmer. Ich erhob mich aus dem Sessel, griff nach dem Umschlag auf dem Tisch neben dem Kamin und reichte ihn weiter.
Ein ungewöhnlich eleganter Umschlag, Holmes. Ihre Post ist sonst selten so gesellschaftlich.
Abwechslung ist ein unterschätztes Vergnügen, Watson. Geben Sie mir den Brief. Die äußere Form deutet auf eine willkommene Abweichung vom Üblichen hin.
Holmes nahm den Brief, brach das Siegel und überflog das Schreiben mit jener konzentrierten Unruhe, die ich von ihm kannte.
Wie es scheint, haben wir es mit einem Klienten von Rang zu tun und mit einer Angelegenheit, die weniger durch ihre Brutalität als durch ihre gesellschaftliche Tragweite bemerkenswert ist.
Seine nüchterne Feststellung stand im deutlichen Gegensatz zu dem Eindruck, den der Absender bei mir hinterließ. Schon der Titel ließ keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Mann von erheblichem gesellschaftlichem Gewicht handelte. Was jemanden aus diesen Kreisen zu uns führte, blieb mir zunächst rätselhaft.
Ein Klient von Rang also. Was in diesem Brief verrät Ihnen seine Dringlichkeit?
Der Ton, Watson. Zu sorgfältig, um beiläufig zu sein, und zu zurückhaltend, um harmlos zu wirken.
Dann sagen Sie mir wenigstens, was dort geschrieben steht, Holmes. Ich fürchte, meine Geduld ist begrenzt.
Geduld ist eine nützliche Eigenschaft, Watson, besonders in gewissen Kreisen. Doch gut, hören Sie selbst.
Holmes entfaltete den Brief, überflog ihn ein letztes Mal und begann ihn laut vorzulesen.
Sehr geehrter Mr. Sherlock Holmes, Lord Backwater hat mir versichert, dass ich mich auf Ihr Urteilsvermögen und Ihre Diskretion verlassen kann. Ein sehr schmerzhaftes Ereignis im Zusammenhang mit meiner Hochzeit zwingt mich, Sie zu konsultieren. Inspektor Lestrade von Scotland Yard hat mir ebenfalls nahegelegt, Ihre Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ich werde heute um 16 Uhr in Ihrer Wohnung eintreffen. Hochachtungsvoll, Robert St. Simon.
Holmes hatte den Brief kaum zu Ende gelesen. Sein Verfasser war offenbar ein Mann, der Pünktlichkeit nicht dem Zufall überließ. Denn im selben Augenblick ertönte unten im Haus die Türglocke. Ein Moment später hörte ich Mrs. Hudsons Schritte auf der Treppe. Es folgte ein kurzes, höfliches Klopfen an der Tür.
Mr. Holmes, Ihr Besucher ist eingetroffen. Lord St. Simon möchte Sie sprechen.
Holmes erhob sich augenblicklich, als habe er diesen Moment bereits erwartet.
Danke, Mrs. Hudson. Bitte führen Sie Lord St. Simon herauf.
Wenige Augenblicke später öffnete sich die Tür und ein hochgewachsener Mann von vornehmer Erscheinung trat ein. Seine Kleidung war makellos, doch seine Haltung wirkte angespannt. Das Gesicht war blass, seine Bewegungen kontrolliert. Es war der Stolz eines Mannes, der an Achtung gewöhnt ist und nun unter der Last eines ungelösten Problems stand. Holmes trat ihm entgegen und deutete auf den Sessel am Kamin.
»Guten Tag, Lord Simon. Bitte nehmen Sie Platz. Dies ist mein Kollege, Dr. Watson. Berichten Sie, was geschehen ist.«
»Mr. Holmes, ich danke Ihnen, dass Sie mich empfangen haben. Meine Angelegenheit ist ungewöhnlich und ich fürchte, sie könnte Aufsehen erregen. Es betrifft meine Hochzeit. Oder vielmehr das, was unmittelbar danach geschah. Die Trauung fand gestern statt, in St. George's, Hanover Square. Eine kleine Zeremonie, im engsten Kreis. Alles verlief ordnungsgemäß. Doch beim Frühstück, einige Stunden später, fühlte sich meine Frau unwohl. Sie erhob sich, verließ den Raum und kehrte nicht zurück.«
»Sie verschwand ohne ein Wort?«
»Ganz recht, Dr. Watson. Mein Schwiegervater und ich suchten sie sofort. Man sagte uns, sie habe Mantel und Haube genommen und das Haus verlassen. Einer der Diener meinte, er habe sie gesehen, war sich dessen aber nicht sicher.«
»Ohne Begleitung und unbeobachtet?«
»Es gab einen Vorfall, Mr. Holmes. Eine Frau. Ihr Name ist Flora Miller.«
»In welchem Verhältnis steht sie zu ihrer Frau?«
»Zu meiner Frau in keinem. Zu mir allerdings schon. Miss Miller war früher als Tänzerin tätig. Wir waren, nun ja, miteinander bekannt.«
»Und sie erschien plötzlich am Tag ihrer Hochzeit?«
»Ja. Am Morgen der Trauung. Sie suchte das Haus auf. Ihre Erscheinung war unerquicklich, sehr emotional. Sie äußerte ihren Unmut über meine Heirat in einer Weise, die kaum zu übersehen war.«
»Und dennoch beließen Sie es bei dieser Begegnung? Sie sahen sie danach nicht wieder?«
»Nein. Erst später hörte ich Gerüchte, Miss Miller sei mit meiner Frau gesehen worden. Näheres war mir nicht bekannt. Scotland Yard hat sie bereits befragt.«
»Darf ich also annehmen, dass Sie einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieser Frau und dem Verschwinden Ihrer Gattin für möglich halten?«
»Ich denke nicht. Miss Miller war gekränkt, aber nicht bösartig. Ich halte sie nicht für fähig, einer jungen Frau Schaden zuzufügen.«
»Und doch. Blieb Ihnen etwas im Gedächtnis, das Sie damals für belanglos hielten?«
»Nur eine Kleinigkeit, Sir. Als wir die Kirche betraten, fiel mir ein Mann in der ersten Bank auf. Er war mir unbekannt. Und doch schien er meine Frau unablässig zu beobachten.«
»Ein Fremder, sagen Sie. Was genau ist Ihnen an ihm aufgefallen?«
»Er wirkte gewöhnlich. Womöglich ein Amerikaner. Glatt rasiert. Mit einem Blick, der mir missfiel. Ich maß dem aber keine Bedeutung bei.«
Holmes lehnte sich zurück. In seinen Augen lag jenes ruhige Leuchten, das mir verriet, dass sich die Umrisse einer Lösung bereits abzeichneten.
»Ich danke Ihnen, Lord St. Simon. Ihre Angaben sind von größtem Interesse. Watson, ich glaube, wir stehen erst am Anfang dessen, was dieser Fall wirklich offenbart.«
Kaum hatte Lord Simon unsere Räumlichkeiten verlassen, zog sich Holmes in jene konzentrierte Sammlung seiner Gedanken zurück, die ich nur allzu gut kannte. Was mir noch ungeordnet erschien, begann sich in seinem Geist bereits zu einem klaren Muster zu fügen. Ich wartete, denn ich wusste, dass Holmes den nächsten Schritt selten erklärte, bevor er ihn gegangen war.
»Watson, gerade die offen zutage liegenden Details sind es, die am zuverlässigsten vom Wesentlichen ablenken. Lesen Sie mir vor, was die Gesellschaftspresse über diese Hochzeit geschrieben hat.«
»Und die Presse hat bereits reagiert. Hier steht: Es wird bald einen Ruf nach Schutz auf dem Heiratsmarkt geben, denn das derzeitige Freihandelsprinzip scheint sich zunehmend gegen unser heimisches Produkt auszuwirken. Nach und nach geht die Leitung britischer Adelshäuser in die Hände unserer wohlhabenden Cousins und Cousinen von jenseits des Atlantiks über.«
»Ein hübsch formulierter Kommentar zur wirtschaftlichen Lage unserer Aristokratie. Fahren Sie fort, Watson.«
Lord St. Simon, der sich über 20 Jahre als immun gegen die Pfeile Amors erwiesen hatte, hat nun seine bevorstehende Hochzeit mit Hattie Doran bekannt gegeben, der einzigen Tochter eines kalifornischen Millionärs. Miss Doran zog bei den Festlichkeiten im Westbury House große Aufmerksamkeit auf sich. Man spricht von einer Mitgift in beträchtlicher Höhe.«
»Eine amerikanische Erbin und ein alter Name. Ein Arrangement, das man nicht mit Gefühlen verwechseln sollte.«
Die Zeitung schreibt weiter: Da allgemein bekannt ist, dass der Herzog in den letzten Jahren Teile seiner Sammlung veräußern musste, und da Lord Simon außer dem Anwesen Birch Moor über keinen nennenswerten Besitz verfügt, dürfte diese Verbindung kaum aus romantischen Gründen geschlossen worden sein.
Also eine Ehe aus Notwendigkeit, Watson. Solche Verbindungen tragen oft mehr Spannung in sich, als nach außen sichtbar wird. Doch ich bezweifle, dass dies der einzige Faktor ist, der in diesem Fall eine Rolle spielt.
Holmes erhob sich und begann im Zimmer auf und ab zu gehen.
Ich werde Inspektor Lestrade kontaktieren. Vielleicht hat er inzwischen Näheres über Miss Miller in Erfahrung gebracht.
Holmes hatte den Satz kaum beendet. Da erklang ein Klopfen an der Tür.
Herein.
Nur wenige Männer bei Scotland Yard überraschten Holmes mit ihrem Erscheinen. Inspektor Lestrade gehörte dazu. Er war direkt, ungeduldig und trotz aller Differenzen von Holmes geschätzt.
Holmes, ich hoffe, Sie haben Zeit. Dieser Fall wird mir langsam lästig.
Setzen Sie sich, Lestrade. Erzählen Sie mir, was Sie herausgefunden haben.
Wir haben Flora Miller befragt. Sie streitet ab, etwas mit dem Verschwinden von Lady Simon zu tun zu haben. Doch ihre Eifersucht ließ sich kaum verbergen. Außerdem fanden wir ihre Kleidung an der Serpentine. Dazu einen Ehering. Und eine Nachricht.
Eine Nachricht?
Ja. Sehen Sie selbst.
Holmes nahm das gefaltete Papier entgegen, überflog es kurz und las es laut vor.
Du wirst mich sehen, wenn alles bereit ist. Komm sofort. F.H.M. In der Tat bemerkenswert, Lestrade. Vor allem Ihre Schlussfolgerung.
Genau das sage ich. Flora Miller hat Lady Simon in eine Falle gelockt. Kleid, Ring und diese Nachricht, alles passt zusammen. Für mich ist klar, sie ist im Fluss ertrunken. Daran besteht kein Zweifel.
Sie nennen es Beweise, Inspektor. Ich sehe bislang nur eine Abfolge von Dingen, die gut zueinander passen. Gibt es noch etwas, das Sie mir nicht gezeigt haben?
Was braucht es denn noch? Die Beweise sprechen doch für sich.
Es scheint, als hätten Sie Ihren Fall bereits gelöst, Lestrade. Und doch frage ich mich, ob Sie wirklich alle Details bedacht haben.
Wenn Sie Einwände haben, Holmes, dann sprechen Sie sie aus. Denn ich bin überzeugt, dass Flora Miller die Schuldige ist.
Der erste Eindruck ist oft trügerisch. Diese Notiz ist kein Abschiedsgruß. Und Lady St. Simon ist nicht in der Serpentine, Lestrade.
Holmes sprach mit einer Gewissheit, die keinen Zweifel zuließ. Lestrade jedoch blieb skeptisch und verfolgte seinen Weg ohne uns weiter. Es war bereits spät am Abend, als Holmes mich zu einem kleinen Gasthaus am Gordon Square führte. Einem stillen Ort, abseits der großen Verkehrsadern, wo eher Studenten, Gelehrte und Durchreisende verkehrten als die laute Gesellschaft der Innenstadt. Die niedrige Decke ließ das Licht der Gaslampen matt erscheinen und der Geruch von Tabak und altem Holz hing schwer in der Luft. Nur wenige Gäste waren anwesend. Ich hatte mit mehr Leben gerechnet. Doch für ein Gasthaus war es ungewöhnlich still. Nur vereinzelte Stimmen, leises Geschirr, nichts, was die Ruhe wirklich durchbrach. Holmes wirkte ruhig und gesammelt, doch ich erkannte das vertraute Leuchten in seinen Augen. Es war der Ausdruck eines Mannes, der die Fäden bereits in der Hand hielt. Ohne zu zögern, führte er mich zu einem Tisch in einer abgelegenen Ecke des Raumes. Dort saßen ein Mann und eine Frau. Beide wirkten angespannt, als hätten sie diesen Moment erwartet und ihn zugleich gefürchtet. Erst später begriff ich, dass Holmes nicht zufällig hergekommen war. Ein Name, flüchtig notiert, eine Adresse, die mir damals kaum aufgefallen war, hatten ihm genügt.
Holmes, Sie waren den ganzen Tag unterwegs. Wohin hat Ihre Spur Sie geführt?
Zu einer Lösung, Watson. Doch ich halte es für besser, wenn Sie die Wahrheit aus den Mündern der Beteiligten selbst hören. Verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Sherlock Holmes. Dies ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Dürfen wir für einen Moment Platz nehmen?
Mr. Holmes, ich weiß nicht, wie Sie uns gefunden haben, aber ich nehme an, Sie sind hier, um Fragen zu stellen.
Bitte, Mr. Holmes. Wir wollten keinen Skandal verursachen. Ich wollte nur das Richtige tun.
Und genau darum bin ich hier, Mrs. Moulton. Ihre plötzliche Abreise hat Missverständnisse ausgelöst, die ich gern klären möchte. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Von Anfang an.
Mein Vater und ich lebten damals in Kalifornien, bescheiden, aber glücklich. In einem kleinen Bergarbeiterlager lernte ich Frank kennen. Er war anders als die meisten Männer dort, ruhig, freundlich und voller Hoffnung. Ich wusste sehr schnell, dass ich ihn liebte. Doch dann änderte sich alles. Mein Vater machte ein Vermögen. Er wurde reich, sehr reich. Und mit dem Geld kamen neue Erwartungen. Ich sollte nun standesgemäß heiraten. Und Frank passte da nicht mehr in dieses Bild. Wir heirateten schließlich heimlich. Mein Vater hätte es niemals akzeptiert. Kurz darauf musste Frank fortgehen. Dann verloren wir einander aus den Augen. Später hieß es, er sei tot. Ich glaubte es schließlich. Es war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Vater drängte mich, Amerika zu verlassen. Er sprach von einem Neuanfang. Doch Frank ließ sich nicht einfach zurücklassen. Er war nie aus meinem Herzen verschwunden.
Manchmal trennen sich Gewissheit und Wahrheit für sehr lange Zeit. Wie war es bei Ihnen, Mr. Moulton?
Ich kämpfte ums Überleben. Ich geriet in die Gefangenschaft der Apachen. Monate vergingen. Jeder Tag war ein Kampf. Doch der Gedanke an Hattie hielt mich aufrecht. Ich sagte mir immer wieder, ich muss zu ihr zurückkehren.
Und das ist Ihnen gelungen?
Ja, Dr. Watson. Aber als ich nach San Francisco zurückkehrte, war alles anders. Mein Besitz war verloren. Ich erfuhr, dass Hattie nach England gegangen ist. Also setzte ich alles auf eine Karte und folgte ihr über den Ozean. Ich wusste, dass die Welt, in der sie nun lebte, nicht die meine war. Aber ich konnte sie nicht aufgeben.
Und wann sahen Sie einander wieder?
In der Kirche. Ich erkannte ihn sofort. In diesem Moment wusste ich, dass er lebte. Als seine Nachricht kam, folgte ich ihm.
Ohne ein weiteres Wort legte Holmes ein gefaltetes Papier auf den Tisch.
Ihre Nachricht, Mr. Moulton. Die Initialen FHM wurden von Inspektor Lestrade missverstanden. Sie baten Ihre Frau, sie an einem sicheren Ort zu treffen. Nicht wahr?
So ist es, Sir. Ich wollte keinen Skandal verursachen. Ich wollte ihr nur sagen, dass ich lebe und dass ich sie noch immer liebe.
Die Wahrheit war ebenso schlicht wie bewegend. Die Frau, die Scotland Yard verdächtigte, war keinem Plan gefolgt, sondern einer Liebe, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. In diesem Moment bemerkte ich eine Bewegung am Eingang des Gasthauses. Die Gespräche im Raum ebbten ab, als hätte sich die Aufmerksamkeit unwillkürlich dorthin verlagert. Ein Mann trat ein und ließ den Blick suchend durch den Raum wandern. Es war Lord St. Simon höchstpersönlich. Holmes hatte ihn hergebeten, um auch das letzte Stück Wahrheit ans Licht zu bringen. Er blieb stehen. Sein Blick glitt über die Tische, bis er uns entdeckte. Für einen Moment schien er nicht zu begreifen, was er sah. Dann trat er langsam näher, sein Blick fest auf Hattie Doran gerichtet, als fürchte er, sie könne im nächsten Augenblick wieder verschwinden.
Miss Doran? Was hat das zu bedeuten? Warum sind Sie hier?
Mein Lord, es gibt Umstände, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe die Beteiligten gebeten, anwesend zu sein, damit die Wahrheit vollständig ausgesprochen werden kann.
Sir, ich bin nicht hier, um mir eine Erklärung anzuhören, sondern um zu begreifen, wie es zu dieser Demütigung kommen konnte.
Lord Simon, ich hätte früher sprechen müssen, aber ich glaubte wirklich, die Vergangenheit hinter mir zu haben.
Die Vergangenheit?
Ein scharfes Einatmen verriet, wie sehr ihn diese Worte trafen.
Dann sagen Sie mir eines, Miss Doran. Warum sind Sie diese Ehe eingegangen?
Weil ich glaubte, allein zu sein. Man sagte mir, der Mann, den ich einst liebte, sei tot.
Ein kaum merkliches Zögern ging durch das Gasthaus. Lord Simon blieb reglos, doch seine Aufmerksamkeit war nun ganz auf sie gerichtet.
Ich hatte Jahre gebraucht, um diesen Verlust zu akzeptieren. Als ich dann in der Kirche stand und ihn sah, wusste ich, dass ich mich geirrt hatte. Darf ich vorstellen? Francis Hay Moulton, mein Ehemann.
Lord Simon atmete langsam aus, als müsse er seine Fassung bewusst festhalten.
Ihr Ehemann?
Es war nie meine Absicht, Ihnen zu schaden, mein Lord. Ich wollte keinen Skandal. Ich wollte Hattie nur sagen, dass ich lebe.
Was Sie empfinden, Lord Simon, ist Verletzung des Stolzes. Und das nicht ohne Grund. Doch Miss Doran folgte keinem Plan. Sie wurde von einer Wahrheit überrascht, die sie längst hinter sich glaubte.
Verstehen Sie, Mr. Holmes, für einen Mann meines Standes ist nicht die Täuschung das Schwerste, sondern die öffentliche Demütigung. Eine solche Lage ist schwer zu ertragen. Nicht aus verletzter Zuneigung, sondern weil sie einen Mann vor den Augen der Welt seiner Würde beraubt. Doch ich bin kein Mann, der Glück erzwingt, wo es längst einem anderen gehört. Wenn dies die Wahrheit ist, dann steht es mir nicht zu, sie aufzuhalten. Ich wünsche Ihnen beiden ein gutes Leben.
Lord Simon erhob sich. Seine Haltung blieb aufrecht, doch in seinen Augen lag eine tiefe Verletzung. Ohne ein weiteres Wort verließ er das Gasthaus. Einen Moment lang blieb alles still. Niemand wagte es, diesen Abschied zu kommentieren, bis Hattie Doran das Schweigen durchbrach.
Danke, Mr. Holmes. Ohne Sie wüsste ich nicht, wie wir das hätten überstehen sollen.
Miss Doran, ich habe lediglich dafür gesorgt, dass die Wahrheit ausgesprochen wird. Was Sie daraus machen, liegt nun bei Ihnen.
Mr. Holmes, Dr. Watson, Sie haben uns vor einem Leben voller Lügen bewahrt. Dafür danke ich Ihnen.
Wir verabschiedeten uns von den beiden und verließen das Gasthaus. Holmes sagte nichts. Doch an der Art, wie er ging, erkannte ich, dass der Fall für ihn abgeschlossen war. Noch am selben Abend saßen wir wieder in der Baker Street. Das Feuer brannte niedrig im Kamin. Draußen hatte sich der Lärm der Stadt gelegt. Und jene vertraute Ruhe kehrte ein, die unsere Räume erst zu dem machte, was sie waren. Für Holmes war alles gesagt, was gesagt werden musste. Mehr Bedeutung maß er dem Fall nicht bei. Mir jedoch fehlte noch etwas.
Und doch, Holmes, wie haben Sie sie gefunden?
Lestrade hatte den entscheidenden Hinweis bereits in den Händen. Er wusste nur nicht, was er sah.
Die Notiz also?
Ein Stück einer Hotelrechnung. Preise, die nur wenige Häuser in London verlangten. 8 Schilling für ein Zimmer oder 8 Pence für ein Glas Sherry. Das grenzt die Auswahl erheblich ein.
Und der Name?
Im Gästebuch eines Hotels an der Northumberland Avenue fand ich ihn, Francis H. Moulton. Und all das wegen einer Liebe, die man für verloren hielt. Menschen glauben gern, Dinge abschließen zu können, Watson. Vergangenes lässt sich nicht immer begraben. Manchmal wartet es nur.
Als Holmes schließlich schwieg und nur noch in die Glut des Kamins blickte, ließ ich ihn gewähren. Es war jener Moment, in dem Worte überflüssig wurden und Gedanken ihren eigenen Weg nahmen. In der Baker Street kehrte jene Ruhe ein, die nur entsteht, wenn ein Abend zu Ende erzählt ist. Ich wusste, dass auch dieser Fall seinen Platz in meinen Aufzeichnungen finden würde. Als Erinnerung daran, dass nicht jedes Verbrechen aus Bosheit entsteht, sondern aus Angst, aus Verlust und aus der Hoffnung auf ein anderes Leben.
Was mich an der Geschichte nicht loslässt. Am Ende gibt es keinen Schuldigen.
Niemand wird bestraft. Und trotzdem fühlt es sich stimmig an.
Weil Doyle hier keinen klassischen Kriminalfall erzählt, sondern eine Geschichte über Erwartungen und darüber, wie unterschiedlich Menschen mit derselben Wahrheit umgehen.
Für Lord Simon zählt vor allem die Außenwirkung und was die Gesellschaft daraus macht.
Und Francis Moulton steht für eine ganz andere Welt, ohne Titel und Status, aber mit einem Leben, das Spuren hinterlassen hat.
Vielleicht urteilt Holmes deshalb nicht. Er erkennt, dass hier niemand aus Berechnung gehandelt hat, sondern aus Angst, Hoffnung und aus Liebe.
Und auch Doyle sagt es sehr direkt. Nur weil etwas schon immer so gemacht wurde, ist es noch lange nicht richtig. Am Ende zählen nicht Titel oder Herkunft, sondern wie ehrlich Menschen miteinander umgehen.
Schön gesagt. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und danke fürs Einschalten. Wenn euch Crime Tales gefällt, freuen wir uns über eine kurze Bewertung. Sie hilft uns, diese Geschichten weiterzuerzählen. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen im Nebel.